NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Februar 1650. Der Todestag des französischen Philosophen und Mathematikers René Descartes.
Ich war der Meinung, ich müsse einmal im Leben alles von Grund auf umstürzen und von den ersten Grundlagen an ganz neu anfangen.
Der Zweifel treibt René Descartes zu seinem weltberühmten Satz, der 1637 die Grundfesten der Philosophie ins Wanken bringt.
Ich denke, also bin ich.
Das ist ein ganz zentraler Satz, denn er stellt nicht nur die These auf, dass ich denke und deshalb ein geistiges Wesen bin, sondern auch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Einsicht, dass ich denke, und der Einsicht, dass ich tatsächlich existiere.
Professor Dominik Perler, Autor einer Monographie über René Descartes.
Ich kann zweifeln, dass Gegenstände um mich herum existieren, auch dass Gott existiert, was auch immer, aber ich kann nicht daran zweifeln, dass ich existiere, denn die bloße Tatsache, dass ich denke, zeigt ja, dass es hier etwas gibt, was denkt.
Doch schafft sich Descartes, der bis heute als Vater der modernen Philosophie gilt, mit seinen Erkenntnissen auch Feinde.
Es gibt diese Mordthese, die natürlich interessant ist, wie alle Mordthesen. Descartes sei nicht an Lungenentzündung gestorben, wie man dies immer geglaubt hat. Der Hofarzt der Königin Christina von Schweden habe ihn vergiftet. Es gibt Beschreibungen des Krankheitsbildes, die jetzt teilweise eben so gedeutet werden, dass sie auf eine Arsenvergiftung hinweisen könnten.
Und das Motiv?
So wird behauptet, es habe einen Augustinermönch am Hof gegeben, der habe versucht, Christina zum Katholizismus zu bewegen, dass sie konvertiert wäre, und Descartes habe dies vermeiden wollen.
Zum Rätsel von Descartes Tod heute vor 370 Jahren am 11. Februar 1650 kommt die Missgunst der Kirche. Sie setzt das Werk des französischen Philosophen 13 Jahre später auf den Index. Und auch danach bleibt der Erkenntnistheoretiker, Metaphysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftstheoretiker und Anthropologe umstritten.
Dies vor allem aus zwei Gründen. Erstens wirft man Descartes vor, er reduziere Tiere auf bloße Maschinen. Und zweitens wird ihm auch vorgeworfen, dass er die Menschen zu Beherrschern der Natur erkläre.
Doch was hat das zu tun mit Massentierhaltung und Umweltzerstörung heute? In jedem Fall, aktuell bleibt Descartes Denken nicht nur für seine Verehrer. René Descartes wird 1596 in einem kleinen Ort bei Tours geboren. Seine Mutter stirbt früh, seine Großmutter zieht ihn auf. Die Schulzeit verbringt er im Jesuitenkolleg. Wie sein Vater, ein kleinadliger Gerichtsrat, studiert René die Rechte. Doch wendet er sich gegen eine Karriere als Jurist. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges heuert er als Soldat an, erst in der Armee des Prinzen von Nassau, später in der des bayerischen Herzogs Maximilian.
Er hat nicht unmittelbar auf Kriegsvorkommnisse reagiert, aber man könnte schon sagen, dass die allgemeine Destabilisierung der Welt ihn dazu gebracht hat, zu fragen, wo gibt es denn etwas Stabiles in der Welt? Wie können wir zumindest in unserem Wissenssystem so etwas wie Stabilität gewinnen?
Drei Träume im winterlichen Bayern weisen René Descartes 1619 den Weg zu den Wissenschaften. Er quittiert den Militärdienst und zieht nach Paris. Dort steht er in regem Kontakt zu den Intellektuellen seiner Zeit. Das Erbe seiner Mutter ermöglicht ihm, seine Talente frei zu erkunden.
Descartes war zuerst Mathematiker und Physiker und Optiker, bevor er seine bekannten philosophischen Schriften verfasste. Und wir sehen auch in seinen philosophischen Theorien ganz klare mathematische Grundideen. Etwa die sogenannte geometrische Auffassung der Welt, das heißt, dass die materielle Welt eine geometrische Struktur hat.
Doch wer eigenständig denkt, lebt in Zeiten der Inquisition gefährlich. Descartes rationalistische Gedankenwelt kann den Kirchenoberen nicht gefallen. Deshalb zieht er in die republikanischen Niederlande, die im Ruf stehen, mehr Denkfreiheit zu gewähren. Aus Amsterdam schreibt er:
In dieser großen Stadt, in der es außer mir niemanden gibt, der nicht Handel treibt, ist jedermann so scharf auf seinen Profit, dass ich mein ganzes Leben dort verweilen könnte, ohne jemals von irgendjemandem bemerkt zu werden.
Die Vorsicht ist berechtigt, wie der Prozess in Rom gegen Galileo Galilei zeigt. Wegen der Verurteilung des italienischen Mathematikers und Philosophen stoppt Descartes die geplante Veröffentlichung von zwei Werken. In ihnen erklärt er Naturphänomene auf der Grundlage der von ihm vertretenen mechanistischen Physik.
Zweifellos zog er sich aus den intellektuellen universitären Zirkeln zurück und arbeitete im geschützten Abseits. Er war doch eher ein Eigenbrötler.
Immer wieder zieht Descartes um. Meist lebt er in Landhäusern, auch um in Ruhe die Kadaver von Hunden, Fischen und Kälbern sezieren zu können. Ein kalter Rationalist, wie oft behauptet, ist er aber keineswegs.
Glaube nicht, dass ich mich nur um die Wissenschaft sorge,
schreibt Descartes an einen Forscherfreund.
Um dich sorge ich mich. Um dich als ganzen Menschen. Nicht nur um deinen Geist, auch wenn dies der erhabenste Teil von dir ist.
1637, im Alter von 41 Jahren, veröffentlicht René Descartes sein erstes Hauptwerk. Titel:
Abhandlung über die Methode, die dazu dient, den Verstand richtig zu lenken und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen.
Um Konflikte mit der Kirche zu vermeiden, publiziert er den Text anonym.
Ich bildete mir ein, alles, was ich im Wachen denke, enthalte nicht mehr Wahrheit als die Trugbilder meiner Träume,
schreibt Descartes.
Hierbei bemerkte ich jedoch bald, dass die Wahrheit des Satzes »Ich denke, also bin ich« so sicher und klar ist, dass kein Skeptiker imstande wäre, irgendein gewichtiges Argument zu erdenken, durch das sie erschüttert werden könnte.
Mit der Ich-Form führt Descartes das Selbstbewusstsein in die Philosophie ein. Seine Methode wird zum Fundament des modernen Rationalismus. Damit emanzipiert er die Philosophie von der Theologie.
Descartes fragte, wie können wir wissen, ob es Gott gibt, ob es eine materielle Welt und Ähnliches gibt.
Dominik Perler, Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Und das ist eine ganz entscheidende methodische Wende, mit der er frühere Systeme, vor allem scholastische Systeme, zum Einstürzen brachte.
Descartes macht das Ich, das denkt, zur Basis seiner Metaphysik. Trotzdem bleibt er bis zu seinem Lebensende gläubiger Christ, auch dank zweier Gottesbeweise, mit denen er den Allmächtigen zurück ins Spiel holt.
Das läuft zusammen, wenn man sieht, dass er eigentlich nicht ein permanenter Zweifler war, sondern ein methodischer Zweifler. Nur ganz zu Beginn der Meditationen fragt er, was kann ich überhaupt wissen? Deshalb würde ich betonen, dass er eben nicht immer zweifelt, sondern nur an einem ganz bestimmten Punkt. Der Zweifel ist so etwas wie eine Leiter, die man emporgeht, um sie dann hinter sich wegzuwerfen.
Auch ein revolutionärer Denker wie René Descartes ist in seiner Zeit gefangen. Selbstkontrolle durch Pflichtbewusstsein ist ihm wichtig. Auch durch Selbstüberwindung. Die wahre Philosophie, so sein Ideal, müsse stärker sein als die natürlichen Gefühle. Das Private ist für ihn zweitrangig. Mit einer Ausnahme, seine Tochter Francine, die er mit einer Haushälterin zeugt. Als sie 1840 im Alter von 5 Jahren an Nesselfieber stirbt, hat er laut seines ersten Biografen eine so große Trauer empfunden wie sonst nie in seinem Leben.
Er war ein sehr, sehr intelligenter Mensch, der sich dessen auch bewusst war und manchmal auch ein bisschen zu Arroganz neigte. Also es gibt Briefstellen, in denen er sich sehr abfällig über andere berühmte Mathematiker seiner Zeit äußert und sagt, hätten Sie nur meine Schriften gelesen, dann hätten Sie es schon längst gewusst. Andererseits gibt es aber auch Briefe, in denen er sich sehr einfühlsam äußerte, etwa wenn er mit Prinzessin Elisabeth korrespondierte, die immer wieder über Depressionen klagte und andere gesundheitliche Probleme. Und da zeigte er ein sehr großes Feingefühl. Also er hatte durchaus so etwas wie Sensibilität für andere Menschen.
Mein größter Ehrgeiz ist es, Madame, mich den demütigsten und gehorsamsten Diener eurer Hoheit nennen zu dürfen und es wirklich zu sein.
Schreibt Descartes an die kluge Elisabeth, Kurfürstin von der Pfalz, die in den 1640er Jahren seine wichtigste Briefpartnerin wird.
In diesen Briefen bohrte sie immer wieder nach und fragte in etwa, wie die berühmte Unterschiedenheit von Geist und Körper zu verstehen sei.
Descartes Dualismusthese. Demnach besteht die von Gott erschaffene Welt zum einen aus körperlichen, sich ausdehnenden Substanzen, zum anderen aus geistigen, das Denken ermöglichenden Substanzen.
und sie brachte ihn auch dazu, über die Funktion der Emotionen nachzudenken. So fragte sie etwa, wie entstehen Emotionen, welchen Einfluss haben sie auf unser Handeln, aber auch auf unser Denken? Das sind ganz entscheidende Fragen, die Descartes nicht zuletzt auf Drängen von Elisabeth genauer untersucht hat.
Der Briefwechsel ist die Grundlage für Descartes psychologisch-physiologische Schrift »Die Leidenschaften der Seele«. Sie erscheint 1649 und ist Elisabeth von der Pfalz gewidmet. Der letzte Satz lautet:
Die Weisheit dient zu Folgendem. Sie lehrt, wie man der Emotionen Herr werden, wie man so geschickt mit ihnen umgehen kann, dass die Übel, die sie verursachen, erträglich sind und man aus ihnen allen sogar Freude gewinnen kann.
Im selben Jahr 1649 folgt Descartes dem Ruf der schwedischen Königin Christina und zieht nach Stockholm. Als Hoflehrer soll er sie in der richtigen Lebensführung unterrichten. Wohl fühlt sich der Philosoph im hohen Norden nicht, schon deshalb, weil er ein Langschläfer ist, die Königin aber eine Frühaufsteherin, die ihn um 5 Uhr morgens im Palast erwartet. In einem Brief schreibt Descartes:
In Schweden sind die Gedanken der Menschen im Winter so gefroren wie das Wasser. Ich bin hier nicht in meinem Element.
Die Frage, ob Descartes am 11. Februar 1650 im Alter von 53 Jahren an einer Lungenentzündung oder einer Arsenvergiftung stirbt, kann nicht mit Sicherheit geklärt werden. Für die Mordthese gibt es nur Indizien. Auch spricht wenig dafür, dass sich Descartes gegen eine Hinwendung von Christina zum katholischen Glauben ausgesprochen hätte.
Wir wissen, dass Descartes sich aus allen konfessionellen Auseinandersetzungen herausgehalten hat. Deshalb halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass irgendjemand ein Motiv gehabt haben könnte, ihn deshalb aus dem Weg zu räumen.
Die kartesianische Revolution, wie sie der französische Philosoph André Glucksmann nennt, hat Langzeitwirkung. Bis heute lassen sich Erkenntnistheoretiker von seinen Überlegungen inspirieren. Auch seine Frage nach den Grundbausteinen der Welt, den sogenannten Substanzen, bleibt im metaphysischen Kontext aktuell. Und Descartes' Versuch, Naturwissenschaft und Philosophie zu verbinden, gibt weiter Anstöße. Aber was ist mit der These, dass Descartes die Tiere falsch einschätze?
Er versucht, sie nach den allgemeinen Naturgesetzen zu erklären. Das bedeutet nicht, dass er Tiere zu bloßen Maschinen macht, sondern dass er sie als Lebewesen erklärt, die bestimmten Gesetzen unterliegen, ähnlich wie auch Maschinengesetzen unterliegen. Trotzdem weist er immer wieder darauf hin, dass auch Tiere Empfindungen, Wahrnehmungen und Schmerzen haben und dass sie als solche zu respektieren sind.
Philosophieprofessor Dominik Perler warnt vor Urteilen auf der Basis einzelner Zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen seien. Das gelte auch für die These vom ökologischen Unhold Descartes, der den Menschen angeblich das unbeschränkte Recht zur Ausbeutung der Natur gebe. Die Vorstellung vom Menschen als so wörtlich Meister der Natur werde leicht missverstanden.
Ähnlich wie ein Handwerksmeister sein Handwerk beherrscht, indem er allgemeine Erklärungen für gewisse Tätigkeiten geben kann, so beherrschen auch wir das Handwerk der Natur, indem wir eben allgemeine Theorien entwickeln können. Das heißt aber lange nicht, dass er uns irgendwie das Recht geben würde, die Natur zu zerstören. Ganz im Gegenteil, gerade weil wir die allgemeinen Naturgesetze kennen, sollten wir sie auch beachten und die Natur so schützen, dass sie weiterhin gemäß diesen Naturgesetzen sich weiterentwickeln kann.
René Descartes, ein suchender Geist. Es sind die grundsätzlichen Fragen, die seine Werke bis heute lesenswert machen. Denn genau die holen jeden Menschen irgendwann ein.
Nur jene möchte ich zum Lesen veranlassen, die ernsthaft mit mir meditieren und ihren Geist von den Sinnen sowie von allen Vorurteilen wegführen können und wollen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an René Descartes, der am 11. Februar 1650 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.